Gut, also wie gesagt, ich darf ganz kurz über Anti-Inflammation, Pro-Inflammation sprechen. Sie werden im Laufe des Vortrages sehen, es wird viel über Kommunikation gehen und es ist natürlich ein sehr breites Thema, wo wir mit Sicherheit nur kleine Aspekte des Ganzen abdecken können, aber im Laufe des Vormittags und dem Nachmittag werden wir noch weitere Aspekte dazu hören. Das ist mein Interessenskonflikt, der hat grundsätzlich nichts mit dem Vortrag oder wird den Vortrag nicht beeinflussen und dann starten wir. Das ist ein Poster, das in meinem Dienstzimmer hängt, schon länger als ich im AKH bin. Es ist aus dem, ja, ich glaube, vor 2000. Wer von Ihnen kennt so ein Poster? Ja, wer von Ihnen, Hand aufs Herz, kann es jetzt fehlerfrei wiedergeben, was da drauf ist? Genau das ist das Problem, das kann nämlich, glaube ich, fast niemand, aber ich kann einmal kurz zusammenfassen, bei der Inflammation und Infektion und Sepsis, wo es relativ häufig zur Vermischung der Begriffe kommt, geht es in Wahrheit einmal um eine Immunantwort und die einfachste Darstellung ist das, wir haben hier einen Stressor, der wird einmal einfach eiskalt gekillt, ja, aufgefressen, ausgespuckt. Oder er wird markiert durch Antikörper, dann aufgefressen und ausgespuckt. Und damit das Ganze schneller geht, kann man sich das dann auch noch irgendwie merken und in Zukunft dann sozusagen vielleicht schneller abhandeln. Ja? Das ist aber nicht das Thema, sondern wir werden ein bisschen über das reden, wie denn die einzelnen Zellen überhaupt erfahren, was sie zu tun haben und wie die miteinander kommunizieren oder auch nicht. Und da geht es dann eigentlich schon um den Formenkreis der Zytokine, die die Zellkommunikation oder die Kommunikation in der Inflammationsreaktion vornehmen. Da gibt es die Interleukine, die Tumornekrosefaktoren und die Interferone, das sind die großen Player in diesem Kommunikationsspiel. Beispielhaft ist hier Tumornekrosefaktor aufgezeichnet, der auch hier schon sozusagen Möglichkeiten hat, über einen Rezeptor eher in die Apoptose zu führen. Er kann aber auch sozusagen in aktivierende Phasen führen. Proinflammation. Wer von Ihnen kann mir jetzt schnell sagen, was Proinflammation ist? Also im Großen und Ganzen ist es ein Anstoßen von einer Entzündungsreaktion, aber auch von Regenerationsmechanismen. Eine Anpassungsreaktion von Zellen und Geweben auf einen Stressor, Vasodilatation, Permeabilitätssteigerung, exudative Prozesse und Aktivierung des Immunsystems fallen grob jetzt einmal darunter. Und wenn man jetzt in die Antiinflammation geht, zu beschreiben, was Antiinflammation ist, dann ist ja wahrscheinlich das Gegenteil. Ich kann es nicht genau sagen, ob es immer das Gegenteil ist, es ist manchmal auch ganz was anderes. Auf dem Poster jedenfalls gibt es nur einen einzigen hemmenden Pathway, das ist Interleukin 10. Ich sage Ihnen, es ist nicht mehr ganz so. Ja. Also es geht um Hemmung von überschießender Immunreaktion durch D-Lymphozytenregulation, aber genauso gut auch Regenerationsprozesse und die Akutphasereaktion wird auch den antiinflammatorischen Wegen sozusagen zugeschrieben, zumindest in den Publikationen der letzten Jahre, weil es einfach durch die Akutphaseproteine zu einer Begünstigung von Wundheilungsprozessen kommt und der Gewebeschädigung entgegenwirkt. Wie ist das Ganze jetzt reguliert, nachdem wir vorher die Zytokine gesehen haben und ich hier nur 20 Minuten Zeit habe und ich es mir natürlich auch aussuchen kann, werde ich über Interleukine jetzt ein bisschen sprechen. Die werden von T-Zellen, Monozyten, Makrophagen, Epithelzellen gebildet, stimulieren Wachstum, Reifung, Teilung, haben pro- und antiinflammatorische Funktionen. Von Wikipedia ist das Foto auf der rechten Seite, da sieht man die, sage jetzt mal, derzeit bekannten Interleukine. Und wenn man die dann noch ein bisschen genauer unterteilt, dann sieht man, dass der Großteil derer der proinflammatorischen Reaktion zugerechnet wird, soweit man das weiß bis jetzt. Und nur wenige davon haben antiinflammatorische regenerative Effekte und eines davon, das hat kein beides, soweit weiß man zumindest bis heute, und das ist das Interleukin 6 und mit dem durfte ich mich in den letzten Jahren ein bisschen beschäftigen. Bin ich eher durch Zufall dazu gekommen und da werde ich Ihnen jetzt ein bisschen zeigen und vielleicht ein paar neue Inputs bringen. Also, es ist einmal ein Schlüssel Enzym in diesem ganzen Zytokinorchester. Es hat pro- und antiinflammatorische Funktion und das Ganze macht es über unterschiedliche Signaltransduktionsmechanismen. Einfach ganz kurz bitte rausschreien, was macht Interleukin 6, was geht Ihnen durch den Kopf? Akute Phase, ja. Vasodilatation. Ja, Blut-Hirn-Schranke. Chemotaxie, Fieber, es ist enorm viel. Ja, also es gibt praktisch im ganzen Körper irgendwo immer irgendetwas, das durch Interleukin 6 irgendwie beeinflusst wird. Da geht es los von B-Zellregulation und T-Zellregulation, Makrophagen, aber auch Fieber, Fatigue, Depression. Im Lipidstoffwechsel ist es drinnen. Es reguliert unter anderem auch metabolische Prozesse. Das haben wir am Vormittag ganz kurz auch schon angeschnitten. Genauso wie die Hämatopoese, Osteoklastenaktivität, Bakterienclearance, Proliferation von intestinalen Darmzellen. Es triggert tumornekrose Faktor-Alpha-Produktion zum Beispiel durch eine Vielzahl und eine Hülle an Fülle von Dingen. Und wie macht es das? Es macht es natürlich über eine Signaltransduktion. Jetzt stellen wir uns das klassisch vor. Interleukin 6 kommt, bindet an einen Interleukin 6-Rezeptor und dann wird irgendwas in der Zelle ausgelöst und es passiert dann im Endeffekt was. Das ist auch so. Es gibt diesen klassischen Signalweg, der über einen membrangebundenen Interleukin-6-Rezeptor funktioniert. Der ist obligat verbunden mit einem Glykoprotein 130. Das ist ein Protein, das an der Zelloberfläche zusätzlich exprimiert ist. Und die Kombination des membranständigen Rezeptors plus dem Glykoprotein 130, das führt dazu, dass das Interleukin 6 eine Reaktion auslösen kann. Allerdings eine Einschränkung gibt es, oder drei. Das ist beschränkt auf Hepatozyten, Leukozyten und ein paar Epithelzellen. Wie macht es jetzt die Reaktionen an all den anderen Zellen, die wir jetzt vorher da gehört haben? Nun, es gibt auch einen Transsignalweg und das sind jetzt Dinge, die hier neu wahrscheinlich dazukommen. Und zwar, es gibt nicht nur einen membranständigen Interleukin-6-Rezeptor, sondern es gibt auch einen gelösten Interleukin-6-Rezeptor, der in uns allen permanent herumschwimmt. Und wenn der jetzt auf ein Interleukin-6 trifft, dann bindet er sich zu einem Komplex und dann können die beiden im Komplex wieder in Kombination mit dem Glykoprotein 130 eine Signaltransduktion ermöglichen. Und das Schöne ist, das Glykoprotein 130 findet sich praktisch an jeder Zelle. Und somit hat das Interleukin 6 die Möglichkeit, praktisch überall anzudocken. Jetzt ist es vorbei. Nein. Gut, der klassische Signalweg haben wir schon kurz angeschnitten. Also es ist die Akutphase-Reaktion einmal als Beispiel am Hepatozyten. Es gibt homöostatische Funktionen, die dadurch erreicht werden. Sie haben aber auch regenerative Effekte. Durch beispielsweise Inhibition von epithelialer Apoptose kommt es zur Regeneration von Darmzellen. Letztendlich entscheidend ist das, dass es durch Stimulation mit Interleukin 6 führt es an diesen Zellen, wo ein membranständiger Rezeptor ist, relativ rasch zu einer Internalisierung von diesem Rezeptor, also einer sogenannten Toleranzwirkung und die Zelle schützt sich mehr oder weniger davor, dass sie zu viel Interleukin 6 Reaktion sozusagen hier passiert. Das Transsignaling auf der anderen Seite, Sie erinnern sich, das war der gelöste Rezeptor, der das Interleukin bindet und dann an irgendeiner Zelle andockt mit Glykoprotein 130 in Kombination. Nun, das sind eher proinflammatorische Reaktionen, die hier zugrunde liegen. Auch chronisch inflammatorische Reaktionen werden diesem Signalweg zugeschrieben, aber auch die Hämatopoese beispielsweise. Und man weiß auch, dass es hier zu Leberzellregeneration kommen kann, indem neutrophile Granulozyten beispielsweise dazu angeregt werden, eher Wachstumsfaktoren auszuschütten und die Leberzellen nicht in die Apoptose zu schicken, wenn sie kaputt gehen. Nun, jetzt habe ich Ihnen vorher gesagt, der membrangebundene Rezeptor, der wird relativ rasch internalisiert und ist auf einmal weg, wenn das kommt. Aber Ich habe Ihnen auch gesagt, dass das Glykoprotein 130 an allen Zellen ist und so ist es auch am Hepatozyten beispielsweise. Das heißt, wenn der klassische Signalweg vorbei ist, bedeutet das noch lange nicht, dass hier keine Reaktion mehr ausgelöst werden kann, weil das Interleukin 6 kann ja als Komplex nach wie vor an der gleichen Zelle andocken. Wie wird das jetzt ein bisschen reguliert und gesteuert? Da gibt es eine Metalloproteinase 17, ich will Sie da gar nicht quälen mit irgendwelchen in die Tiefe gehenden Details, die reguliert letztendlich, wie viel Rezeptor abgeschilfert wird und freigesetzt wird. Geht's noch? Ich habe nämlich noch was. Es gibt noch ein Puffersystem des Ganzen. Das Interleukin 6 schwimmt des Weges und trifft auf den membrangebundenen Rezeptor und löst ein Signal aus. Und jetzt kommt das, was jetzt noch zusätzlich dazu kommt, es gibt auch ein gelöstes Glykoprotein 130, das durch unseren Körper sich bewegt. Und wenn jetzt dieses gelöste Glykoprotein 130 hier so den Weg zum Interleukin 6 sucht, dann passiert nichts, weil wir brauchen den Rezeptor in Kombination, damit das Glykoprotein 130 etwas machen kann. Das heißt, am klassischen Signalweg sozusagen wird nichts beeinflusst, aber der Alternativweg, da hat sich ja das Interleukin 6 bereits getroffen mit dem Interleukin 6 Rezeptor zum Komplex und dann kann es sich jetzt aussuchen. Binde ich mich an den gelösten Glykoprotein 130 Rezeptor oder an den membranständigen Glykoprotein 130 Rezeptor? Warum und wann es das macht, das kann man nicht vorhersagen und man weiß es auch noch nicht genau im Detail, aber letztendlich ist es ein natürliches Puffersystem, weil wenn sich hier nämlich ein Interleukin 6 plus Interleukin 6 Rezeptor gelöst mit einem gelösten Glykoprotein 130 findet, dann wird dieser ganze Komplex relativ rasch neutralisiert und das sieht man hier in dieser Arbeit, die ist jetzt 3-4 Jahre alt. Da sehen Sie, dass Interleukin 6 Rezeptorkomplex ansteigt, je mehr Interleukin 6 ins System kommt. Ja, das ist eine In-vitro-Arbeit. Und wenn Sie jetzt die Glykoprotein 130 dazugeben, dann sehen Sie, dass das nicht passiert. Also Sie können diesen Komplex nicht mehr nachweisen, der wird einfach sofort neutralisiert. Und auf der anderen Grafik sehen Sie das, dass mit Zunahme des Glykoprotein 130 der Komplex immer weniger wird, relativ rasch. Und das ist wirklich, das geht in kürzester Zeit. Und zwar liegt es daran, dass Sie, wie Sie hier sitzen, wenn Sie in einem nicht inflammierten Steady State sind, Ihren gelösten Interleukin-6-Rezeptor und Ihr gelöstes Glykoprotein 130 in einer ungefähr 10.000-fach höheren Konzentration in sich herumschwimmen haben als Interleukin 6. Das heißt, es wird im Prinzip hier ein sofortiges Auslöschen jeglichen Versuches unternommen, irgendwelche Signalstransduktionen zu unternehmen. Es ist in gewisser Art und Weise vermutlich ein Schutzmechanismus, aber wie gesagt, es ist nicht genau geklärt, warum es denn dann trotzdem zu Reaktionen kommt. Und jetzt schauen wir uns das an, wie ist denn das eigentlich in der Klinik? Beschäftigt uns das oder nicht? Und wir haben jetzt eine klassische Inflammationsreaktion uns angeschaut, Patienten an der Herz-Lungen-Maschine, die keine pathogenassoziierte Inflammation durchmachen und wollten wissen, naja, wie viel Interleukin 6 wird da überhaupt ausgeschüttet, wie schnell geht es, wie hoch wird es, wie lange hat man das, wie ist das mit dem Puffersystem, funktioniert es und so weiter. Und dazu haben wir uns jetzt 100 herzchirurgische Patienten, elektive wohlgemerkt, angeschaut, das sind keine Notfälle dabei. Und Sie sehen hier, das ist logarithmisch, die Skala, Sie sehen, wir starten in der Baseline, das ist vor der Operation. Die Patienten haben nur eine Line zum Blutabnehmen, es ist sonst noch nichts passiert an denen. Die sind mit dem Bett in den Operationssaal gefahren worden und da haben wir ungefähr so zwischen 0 und 10 Picogramm pro Milliliter Interleukin 6 in uns. Das bleibt auch relativ stabil. Die Herz-Lungen-Maschine hier, CPP 30 Minuten, also das ist kurz nach Start der Herz-Lungen-Maschine, hier startet diese Ausschüttung mehr oder weniger sich bemerkbar zu machen und erreicht dann relativ rasch bis am Ende von der Herz-Lungen-Maschine einen Peak und auf diesem Plateau hält es sich dann ungefähr 6 Stunden und dann haben wir die Intervalle ein bisschen größer gewählt. Sie sehen hier 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden nach Herz-Lungen-Maschine und dann haben wir Blutabnahmen gemacht. Sie sehen dann, ab dem ersten postoperativen Tag fängt es an, wieder ein bisschen nach unten zu gehen, aber es erreicht trotzdem nie. Bei den Patienten, die natürlich noch im Krankenhaus waren, die nach Hause gegangen sind, können wir nicht beobachten. Darum wird es ein bisschen dünner nach hinten. Es erreicht trotzdem nie wieder sozusagen Richtung Null. Wie ist es jetzt mit dem Rezeptor? Haben wir den auch? In der Theorie, auch in der Praxis findet man den. Und Sie sehen hier schon, wir haben hier ungefähr 4 Picogramm pro Milliliter Interleukin 6, aber ungefähr 40.000 Picogramm pro Milliliter Rezeptor. In Ruhe, im Nichts, in uns herumschwimmen. Die Inflammationsreaktion startet, zack, und hier kann man den Eindruck haben, dass vielleicht ein bisschen ein Knick nach unten geht mit diesem Rezeptor, im Sinne, dass da was gebunden wird. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Rezeptor aufgrund der Menge, die vorhanden ist, eigentlich weitgehend unbeeindruckt von dieser Inflammationsreaktion. Und jetzt schauen wir uns das noch an mit diesem Puffer. Das ist jetzt das Glykoprotein 130 KV, das ist jetzt Nanogramm pro Milliliter, das heißt, Sie können da nur mal 3 Nullen dranhängen, damit Sie die gleiche Konzentration haben wie die oberen beiden Graphen. Auch hier sehen Sie, das ist eigentlich völlig stabil. Ja, es gibt hier einen kurzen Knick, wenn man so will, und dann ist eigentlich, also da ist keine große Beeindruckung. Und wir sehen hier oben beim Interleukin 6, wir haben durchaus sehr hohe interindividuelle Unterschiede. Also von 50 bis zu 15.000 Picogramm pro Milliliter kann einfach nur durch diese Herz-Lungen-Maschine ausgelöst werden. So, jetzt schauen wir uns nur kurz Einzelbilder an, die sind jetzt leider am Kopf, das tut mir leid, gut. Aber ich kann es Ihnen zeigen hier, Sie sehen, es geht hier, das Interleukin 6 geht rasch nach oben, die Glykoprotein 130 und der Rezeptor sozusagen, die puffern das weg und dann steigen die wieder an und das Interleukin 6 ist weggepuffert und sinkt ab. Ja, Sie können das nicht mehr messen. Das ist hier auch so und der dritte ist leider auch am Kopf, habe ich gerade gesehen. Auch hier, da haben wir noch, da gibt es 2 Peaks, ist der erste und dann da ist der zweite, da hat es offensichtlich dann eine postoperative Infektion gegeben. Hier reicht sozusagen auch noch das Puffersystem aus, um ein bisschen hier zu unterstützen. Wie ist es jetzt bei denen, die hier wirklich viel Inflammation durchmachen? Ja? Also es wird ja immer von der Hyperinflammation und den Patienten gesprochen. Wie viele gibt es wirklich von denen? Also wir haben ungefähr so 7-10% der Patienten identifizieren können, die das durchmachen. Und die haben uns jetzt angeschaut. Jetzt wollte man wissen, naja gut, machen die jetzt mehr Pro-Inflammation als die anderen und können wir das irgendwie klinisch auch messen? Sie sehen ja, das ist so eine Ratio, wo man den Transsignaling-Weg hier ein bisschen beschreiben kann. Die roten sind sozusagen die hyperinflammierten Patienten und jetzt haben wir uns angeschaut, wie, also die sozusagen Komplexbildung durchmachen. Wie ist es? Gibt es da klinische Effekte? Und ja, die konnten wir finden. Also wir haben gesehen, die haben sowohl intraoperativ als auch postoperativ, Sie erinnern sich, wir haben eine Plateauphase von 6 bis 12 Stunden gehabt ungefähr, haben die deutlich mehr Flüssigkeit gebraucht. Und wenn man mit Bioimpedanz die Zellmembranstabilität gemessen hat, mit dem Phasenwinkel, dann sieht man auch, dass die deutliche sozusagen herabgesetzte Zellmembranstabilität haben. Also es kommt hier sozusagen auch die Permeabilitätsstörung sozusagen ist signifikant häufiger zu finden gewesen. Gut. Würden Sie jetzt Interleukin 6 messen? Oder anders gefragt, wer von Ihnen misst in der Routine Interleukin 6? Ja, und wie würden Sie jetzt diese Werte, die Sie da abnehmen, interpretieren? Also innerhalb von 2 Stunden haben wir gesehen, kann der Wert, den man im Blut misst, gedrittelt sein oder auch verdreifacht oder je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das man gerade abnimmt. Ich weiß nicht, bin jetzt gerade an dem Ende, wo das Puffern beginnt oder bin ich da, wo es schon wieder aus ist oder habe ich tatsächlich sozusagen einen hohen Reiz. Also das ist schwierig. Dann haben wir gesehen, es gibt ganz hohe interindividuelle Schwankungen und es gibt multiple Einflussfaktoren, die das Interleukin 6 triggern. Also Muskelaktivität, wenn Sie Sport betreiben, dann wird das ausgeschüttet, um die Myozytenregeneration zu ermöglichen, weil die werden ja auch kaputt durch Betätigung. Es gibt eine gewisse Form von zirkadianen Rhythmus, wahrscheinlich. Gewisse Pharmaka, die es beeinflussen. Sie haben metabolische Erkrankungen, die Interleukin 6 beeinflussen. Also Fettgewebe beispielsweise führt zu einer höheren Konzentration. Beim Diabetes gibt es Punktmutationen an den Rezeptoren, die verursacht werden können und dann sind die Rezeptoren auf einmal affiner an das Interleukin 6 zu binden beispielsweise. Und das ganz Banalste an dem, wenn Sie das Blutröhrchen abnehmen und dann die rituelle Schüttelung machen, dann aktivieren Sie im Blutröhrchen auch schon wieder eine Freisetzung vom Interleukin 6. Wenn es länger als 3 Stunden nicht gekühlt liegt, dann wird es weniger. Also Sie sehen, es gibt ganz viele Faktoren, die hier sozusagen ihren Wert beeinflussen. Ich sage jetzt nicht, dass man es nicht abnehmen soll, aber man sollte zumindest die Limitationen ein bisschen wissen. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was über diese ganze Kaskade da erzählt. Jetzt gibt es natürlich sicher therapeutische Ansätze. Derzeit gibt es 3 zugelassene Medikamente, Tocilizumab, Sarilumab und Siliduximab. Die klingenden Namen des Tocilizumab ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Roaktemra ist Interleukin-6-Rezeptor, gerade jetzt im Covid kam es ja natürlich auch zum Einsatz, um zu schauen, ob man da irgendwie die septischen Patienten begünstigt, also verbessern kann. Aber Sie sehen, es gibt hier eine ganze Menge an Medikamenten, die in der Pipeline sind. Die sind alle so meistens Phase 2. Die an allen unterschiedlichen Ecken und Enden ansetzen, also sie am Interleukin 6 selbst, am Rezeptor, weiter unten in der Signaltransduktion setzen sie an und dann kann man auch noch herausheben das Olamkizept, ja genau, habe ich es ja richtig gesagt, das den Glykoprotein 130 zum Beispiel inhibiert. Jetzt muss man sich natürlich vor Augen halten, das Interleukin 6 hat so eine Hülle an Funktionen und wenn Sie da jetzt medikamentös eingreifen, dann kaufen Sie sich natürlich auch Nebenwirkungen ein. Das weiß man auch von dem Roaktemra, dass die Patienten, die mit dem eben Tocilizumab behandelt werden, ein Risiko oder eine Nebenwirkung als anabolische Nebenwirkungen haben, weil die Fettsäureoxidation beeinflusst wird. Das wird der Insulinstoffwechsel oder beziehungsweise das Insulin, das wird begünstigt in der Zuckerelimination letztendlich. Aber sie haben auch eine verzögerte Frakturheilung beispielsweise, die beobachtet wird bei diesen Patienten und so weiter. Und wenn Sie jetzt das Ganze noch weiter nach unten gehen in dieser Kaskade und dann zum Beispiel das Glykoprotein 130 weghemmen, was ja schlau wäre von der Idee, weil dann habe ich auf einmal diese proinflammatorische Reaktion vielleicht nicht mehr, dann müssen Sie wissen, dass eine Vielzahl anderer Proteine ebenfalls diesen Rezeptor verwendet, um auch Dinge zu machen. Also das heißt, man weiß gar nicht, was da alles sozusagen passieren wird, wenn sie das unterbinden. Also es wird, glaube ich, spannend bleiben, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Da gibt es hier vom letzten Jahr einen Review, wo natürlich auch dann klassisch drinnen steht, man sollte ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur Zahlen behandelt, sondern man sollte primär mal die Mechanismen, die die Inflammation treiben, verstehen. Und damit darf ich auch schon zusammenfassen. Also Inflammation unterliegt einmal einem komplexen, regulierten, homöostatischen Regelkreis. Das Interleukin 6 ist sicher eines der Schlüsselenzyme in dieser Steuerung. Wir haben gehört, es gibt hohe individuelle Unterschiede und vieles ist hier noch ungewiss und es bleibt mit Sicherheit spannend und ich glaube, wir werden schauen, wie hier Einsatzmöglichkeiten unter Umständen auch in die Intensivmedizin zu finden sind. Vielen lieben Dank.